Liebe Zuhörer, im Folgenden hören Sie einen Monolog von Martin Grüning. Gute Nacht.
Wie kommst du darauf, dass es sein könnte? Also, damals.
Hallo, hier ist sie, die brandneue Folge vom Runner's World Podcast. Wir sind bei Folge 16. Mein Name ist Ela und ich erzähle euch einmal kurz, was wir heute vorhaben. Und zwar geht es einmal um den Laufstil. Gibt es da eigentlich den perfekten Laufstil oder wie sieht das aus? Meine Kollegin Jana hat mit unserem Chefredakteur darüber gesprochen. Und Henning ist zurück von einer großen Reise, nämlich nach Namibia ging die. Was er da gemacht hat, das erzählt er euch heute auch. So viel darf ich verraten. Es hat was mit Laufen zu tun. Also viel Spaß mit dieser Folge von unserem Podcast.
Martin, wir waren ja letzte Woche zusammen im wunderschönen Hammer Park hier in Hamburg. Ela und Henning und ich, wir sind 3 Kilometer durch den Park gelaufen und Stefan und du, ihr habt uns gecoacht. Mhm. Und hinterher bist du zu mir gekommen und hast gesagt, ja Jana, so in Sachen Kniehub, Laufstil, da kann man noch ein bisschen was machen. Nach den lockeren Dauerläufen vielleicht mal so ein paar Steigerungen einbauen, ein bisschen Koordinationstraining. Lass uns doch heute vielleicht mal allgemein über den Laufstil reden. Was kann man denn dazu so sagen?
Ja, man kann wahnsinnig viel dazu sagen. Wenn man sich eine Gruppe von Läuferinnen und Läufern anschaut, dann sieht man ja, wie unterschiedlich die Laufstile sind. Mhm. Aber ich möchte direkt vorweg einwerfen, dass Philosophie bei Runner's World immer war, zu sagen, lauf so, wie du gewachsen bist, außer du hast orthopädische Probleme, dann musst du etwas vielleicht an deinem Laufstil ändern. Dennoch gibt es natürlich ökonomischere Laufstile und weniger ökonomische Laufstile.
Aber kann man jetzt sagen, es gibt einen guten und einen schlechten Laufstil?
Würde ich eben nicht sagen. Okay. Es gibt individuelle Laufstile. Mhm. Es gibt natürlich schon definitiv auch Dinge, nach denen man einen ökonomischen, ich sage bewusst ökonomisch, nicht gut oder schlecht.
Ökonomisch heißt, dass man einfach besser, schneller, effizienter läuft.
Genau, effizienter läuft. Mhm. Weniger Energie beim Laufen verbraucht. Mhm. Und da gibt es einen ökonomischeren Laufstil, wie gesagt, und einen weniger ökonomischen. Und da gibt es auch schon Parameter, an denen man das festmachen kann. Also zum Beispiel ist es grundsätzlich so, je ruhiger, je fließender ein Laufstil aussieht, desto weniger Energie wird natürlich bei diesem Laufen verbraucht. Und das könnte zum Beispiel ein Gradmesser sein. Versuch nicht allzu viel Auf- und Abbewegung beim Laufen zu haben. Versuch nicht zu viel Energie in Seitwärtsbewegungen zu verbrauchen. Also zum Beispiel, dass man mit den Armen so ganz stark schlenkert, sondern die Bewegung sollte immer nach vorne gerichtet sein, in die Richtung, in die man auch laufen möchte. Naja, und dann gibt es schon allgemeine Dinge auch, die man so zum Laufstil grundsätzlich sagen kann. Also möglichst aufrecht laufen, Hüfte nach vorne bringen, ein gewisser Kniehub sollte da sein, Arme im 90 Grad, mehr oder weniger im 90 Grad Winkel, leicht so vor den Oberkörper pendelnd. Der erste Bodenkontakt im Idealfall so ganz leicht vor dem Körperschwerpunkt und Hände locker und dann hat man es eigentlich schon.
Okay.
Ist trotzdem, wie gesagt, alles nur ein Ideal. Und ich bleibe dabei, bestes Beispiel, dass man auch mit einem offensichtlich unökonomischen Laufstil ganz, ganz toll laufen kann, ist Paula Radcliffe, die Marathon-Weltrekordlerin, die auffällig wirklich lief und trotzdem, wie gesagt, die schnellste Marathonläuferin der Welt ist. Also die hatte ein starkes Kopfnicken, die nahm die Schultern sehr hoch, die hatte eine starke Verbringung auch im Oberkörper. Der ganze Laufstil sah sehr abgehackt aus und trotzdem die schnellste Läuferin der Welt. Oder ein Beispiel aus der Geschichte, ganz oft zitiert, die Lokomotive Emil Zatopek, mehrfacher Olympiasieger, der stampfte um die Bahn, wenn man da historische Aufnahmen sieht. Also da glaubt man nicht, dass das ein Weltklasse-Läufer sein könnte. Und der rannte schon in den 40er, 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts so schnell wie heute die besten deutschen Läufer. Also da kann man sehen, ein Laufstil ist einfach was sehr, sehr Individuelles. Und es gibt trotzdem Möglichkeiten, seinen individuellen Laufstil zu ökonomisieren.
Okay, wir können ja gleich noch mal ein bisschen darüber reden, wie man an seinem Laufstil arbeiten kann. Vorher vielleicht noch, hat das, außer dass es ineffizienter ist, auch sowas wie gesundheitliche Risiken, wenn man jetzt einen sehr ineffizienten oder in Anführungszeichen schlechten Laufstil hat?
Nee, es gibt Es gab und gibt natürlich immer wieder Untersuchungen dazu, auch wo man Laufstile verglichen hat und wo man die vornehmlich schlechteren Stile mit den besseren verglichen hat, auch was so die Verletzungsanfälligkeit anging. Und da gibt es keine Untersuchung, die nachweisen kann, ein ökonomischer Laufstil provoziert weniger Verletzungen als ein vermeintlich unökonomischer. Also das kann man nicht sagen. Es gab ja lange Zeit die Diskussion, beim Laufstil geht es unter anderem ja dann auch am Schluss um den Fußaufsatz. Also was ist gesünder, Vorfußlaufen oder Fersenlauf oder Mittelfußlauf? Und da ist es auch so, auch da gibt es keine, sage ich mal, fundierten Beweise, dass der dann irgendwann propagierte gesunde Vorfußlaufstil tatsächlich gesünder ist. Das kann man nicht beweisen. Und es bleibt am Schluss wirklich, ich werde das ja wahrscheinlich jetzt in unserem Gespräch immer wieder wiederholen, es bleibt dabei, wenn du keinerlei gesundheitlichen Probleme hast, dann musst du auch nichts an deinem Laufstil verändern. Der ökonomisiert sich nämlich, um dann auf das Thema zu kommen, von selbst, indem ich einfach ab und zu mal meinen Körper grenzwertig belaste, also richtig schnell laufe. Mhm. Und dann lernt er auch, indem Anspruchsmoment eben auch den Fuß so zu setzen, dass du schneller vorwärts kommst und die Knie eben hochzubringen und hinten etwas anzufersen und die Arme entsprechend unterstützen einen dann beim schnellen Laufen. Das merkt man, das bekommt man selbst praktisch unter Kontrolle. Da macht Übung die Meisterin.
Okay, also ab und zu mal schnell laufen. Ja? Ist das egal, ob man das in einer einzelnen Trainingseinheit macht oder nach einem Dauerlauf?
Man sollte das natürlich immer, schnelles Laufen muss man sich immer ein bisschen aufwärmen. Ja, die Muskulatur muss aufgewärmt sein. Macht schon Sinn, wenn man den Eindruck hat, man sollte oder wenn man vor allen Dingen, man sollte an seinem Laufstil arbeiten oder man möchte an seinem Laufstil arbeiten, ein bisschen aufwärmen, 15, 20 Minuten aufwärmen und dann ein paar entspannte Steigerungen. Mhm. Das sind Läufe so über 80 bis 100 Meter, wo man vom langsamen Trab bis zum schnellsten Sprint das Tempo sukzessive steigert. Dann so ein paar Abläufe, also so 30 bis 50 Meter Sprints.
Okay, machen. Also einfach volle Pulle, richtig schnell.
Ja, das ist dann schon so ein richtig koordinativ sehr beanspruchendes Training. Mhm. Und vorweg darf man dann, wenn man es wirklich sehr ernst nimmt, auch das machen, was wir Koordinationsübungen machen. Das kennt man vermutlich aus dem Leichtathletikunterricht der Schule noch. Das geht dann von Hopserlauf über Kniehebelläufe, Anfersen, genau. Skippings sind die extremen Kniehebelläufe.
Also das klassische Lauf-ABC.
Und das würde ich sowieso mindestens einmal in der Woche, wenn man wirklich ausreichend Zeit und Lust hat, im Training berücksichtigen. Dazu noch ein weiteres Mal diese Steigerungsläufe, Sprints. Dann tut man schon richtig was für die Ökonomisierung seines Laufstils. Mhm. Und das ist sehr, sehr viel effektiver, als wie es auch mal Zeiten gab, als wenn man, wenn der Trainer so sagte, so achte jetzt darauf, dass du die Arme mitnimmst oder so. Ja, da denkt man dann 10 Minuten dran, aber das war es dann auch schon.
Genau, das wäre noch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Das bringt offensichtlich nichts, wenn man sich selber immer bewusst macht, okay, jetzt die Knie höher, jetzt die Arme mehr mitnehmen beim Laufen.
Nein, also es gibt ja einen guten Grund, warum man die Arme eben ursprünglich nicht mitnimmt. Mhm. Da sind Muskelgruppen irgendwie vernachlässigt oder Rezeptoren nicht entsprechend angesprochen worden. Und all das trainiert man eben im Sprinttraining oder im Koordinationstraining. Da trainiert man das. Dann muss man später gar nicht mehr daran denken. Mhm. Allein daran zu denken, ändert ja noch nicht die Funktionsfähigkeit der an der Laufbewegung beteiligten Muskeln. Mhm. Also das ist wesentlich, das zu üben.
Und wie lange dauert das, bis man so erste Erfolge, sage ich mal,
sieht? Das geht wahnsinnig schnell. Ja? Also ich würde jetzt sagen, ich kenne keine wissenschaftlichen Studien, die da irgendwie einen Anhalt geben können. Aber ich würde sagen, aus Erfahrung 5 bis 6 Mal ein Koordinationstraining gemacht und ein paar Sprintübungen. Und dann merkt man schon, wie man mehr Bums im Schritt hat, eindeutig. Und um auf dich zurückzukommen, da muss man natürlich auch sagen, das war ein 3000-Meter-Rennen.
Naja, ein 3-Kilometer-Rennen, das war nicht nur auf der Bahn.
Ja, ein 3-Kilometer-Rennen. Ja. Da ist man am Schluss natürlich, wenn man noch nicht ganz so viel Lauferfahrung hat, ist man am Schluss auch müde. Mhm. Und dann darf man auch von außen, darf ich auch von außen nicht zu kritisch sein. Also die Anlage ist auf jeden Fall bei dir da auch ganz, ganz schnell zu rennen. Mhm. Aber ich empfehle einfach, dass dieses Koordinationstraining zu berücksichtigen. Gehört übrigens für Weltklasse Langstrecklerinnen und Langstreckler, auch Marathonläuferinnen und Marathonläufer, zum ganz normalen Aufwärmprogramm vor einem Intervalltraining. Mhm. Also wenn die dann ihre Intervalle machen, dann haben die vorher auch Koordinationsübungen gemacht und ein paar Steigungen, ein paar Sprints gemacht.
Das waren ja schon eine ganze Menge Tipps. Dann würden wir jetzt sagen, nächste Woche wird mal wieder eine Koordinationseinheit auf der Bahn gemacht.
Also machen wir das und ich mache mit.
Ja. Juhu.
Okay, also den perfekten Laufstil gibt es dann wohl irgendwie nicht, aber auf jeden Fall Übungen, mit denen man seinen Laufstil individuell verbessern kann. Dazu haben wir auf unserer Homepage auch ein paar Videos für euch, und zwar mit dem aktuellen deutschen Rekordhalter im Marathon, Anne Gabius. Dazu geht ihr einfach auf www.runnersworld.de/lauftraining/lauf-abc. Da findet ihr das. Übrigens haben wir jetzt auch eine total tolle neue Homepage. Ich bin ein bisschen verliebt. Ich kann euch also auf jeden Fall ans Herz legen, da mal reinzuschauen. Aber jetzt weiter im Text mit der Namibia-Geschichte.
Lieber Henning.
Kommt jetzt der Part, wo ich sage, lieber Martin.
Ich freue mich, dass du wohlbehalten wieder zurückgekommen bist aus Afrika.
Ja, finde ich auch gut.
War ja eine spannende Sache, die du da gemacht hast. Namibia in, hilf mir auf die Sprünge, 5 Etappen?
Genau, 5 Tage, 5 Etappen.
Und einmal quer durch oder ist Namibia viel größer als das?
Also das Rennen war ja in einem Nationalpark, der zur Hälfte, naja, nicht unbedingt zur Hälfte, der zum einen Teil auf südafrikanischer Seite liegt und zum anderen Teil auf namibianischer Seite, rennt durch einen Fluss. Und das Rennen fand quasi auf beiden, in beiden Ländern statt. Also wir sind die ersten 3 Tage in Südafrika gelaufen und die nächsten beiden Tage dann in Namibia.
Ja, bring's nochmal auf den Punkt. Also wie viel Gesamtkilometer waren's? Wie viel pro Tag?
Gesamtkilometer waren vorher angegeben mit 200. Dann gab's so ein paar Streckenänderungen, die politisch begründet waren. Und dann waren's am Ende jetzt 190 Kilometer. Der längste Tag waren, glaube ich, 43, 44 Kilometer und der kürzeste Tag 27 Kilometer. Ja, und die anderen Etappen waren irgendwo dazwischen.
Und das Ganze nannte sich wie?
Genau, das Ganze nannte, gut, dass wir jetzt dazu kommen, das Ganze nannte sich Namibia Crossing.
Ja.
Und da steckt auch eigentlich schon das, was das Rennen besonders macht, neben dem natürlich, wo es stattfindet und was da passiert, dass man eben die Grenze übertritt, eben Crossing. Und das war leider nicht möglich. Da hat die südafrikanische Regierung dann ganz kurz, bevor das Rennen stattfand, wirklich in der Woche davor, dem ganzen Unternehmen so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wir mussten die Grenze ganz normal wie alle anderen an so einem Kontrollposten passieren. Eigentlich war geplant, dass wir das irgendwo in der Wildnis mit einem kleinen Boot machen und über den Fluss gebracht werden, dann auf der anderen Seite weiterlaufen. Das durften wir nicht und dadurch musste alles nochmal umstrukturiert werden, was die Etappen anging. Und dann war das Rennen auch so ein paar Kilometer kürzer.
Und war das ein Einladungsrennen? Also waren da Leute speziell angesprochen und machten mit oder?
Nö, es war ein ganz offizielles Rennen, wo jeder hätte teilnehmen können. Wir sind ja durch eine Kooperation mit Brooks darauf aufmerksam gemacht worden, waren wir ja letztes Jahr schon mal in Namibia und haben uns dann gedacht, cool, das ist so gut, das Rennen oder in Namibia zu laufen, ist so speziell, dass wir wiederkommen wollten und sind dann mit dem Influencer Kuli, der auch schon beim letzten Mal mit dabei war, als wir im letzten November vor Ort waren und noch 2 Gewinnern, die wir ja im Heft auch gesucht haben oder mit dem Heft gesucht haben, dann dorthin geflogen, letzten Juni, diesen Juni.
Und wie muss man sich das vorstellen? War das neben dem Laufen auch eine Sightseeing-Tour oder nahm einen dieses Rennen so stark in Anspruch, dass es wirklich nichts anderes zuließ? Rannte man um die Wette auf Zeit oder war es eher ein Land- und Leute-Erleben?
Also ich versuche es mal kurz zu beschreiben. Also dieses Rennen findet letztlich in einer Region statt, wo es nicht viel gibt. Also da in diesem Nationalpark, überhaupt Namibia ist ein sehr dünn besiedeltes Land und in diesem Nationalpark gibt es keine größeren Ortschaften, es gibt keine Städte, da ist nichts außer Wüste. Und diese Wüste darf man sich aber jetzt nicht als Wüste vorstellen, wie die Sahara beispielsweise, wo jeder dieses Bild von riesigen Sanddünen im Kopf hat, sondern das ist so eine Steinwüste, die sich ja wirklich alle paar Kilometer total ändert. Also in diesen 5 Tagen sind wir durch ganz unterschiedliche Arten von Wüste gelaufen, was ich total spannend fand. Und dann war es so, wir waren 30 Teilnehmer, 32 oder 30, ich bin jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Jeder bekam jeden Abend sein eigenes Zelt hingestellt, wo man sehr komfortabel drin schlief. Es wurde für einen gekocht, also morgens hatte man Frühstück, wenn man im Ziel kam, gab es einen kleinen Snack und abends gab es ein reichhaltiges Essen, so, also es wurde sich um einen gekümmert, dass man dann am nächsten Tag auch gestärkt wieder loslief. Und die Etappen waren eigentlich bestimmt dadurch, dass man seinen Weg finden musste. Das war auch anders als bei Rennen, die ich so kannte, wo die Strecke vorher markiert war. Jeder von uns hat so ein GPS-Gerät in die Hand gedrückt bekommen oder hat die Strecke, die er vorab bekam, auf seine Uhr geladen, jeder wie er wollte. Und man hatte jetzt aber nicht jede Kurve auf der Uhr und jeden Abzweig, sondern immer nur so Wegpunkte, die relativ weit auseinander waren. Zwischen so zwei Wegpunkten konnten schon mal ein paar Kilometer liegen, mal auch nur ein paar hundert Meter. Und wie man jetzt von dem einen Punkt zum anderen kommt, war einem selbst überlassen. Manchmal war es einfach clever, geradeaus querfeld einzulaufen, weil nichts im Weg war. Manchmal war aber auch ein kleiner Berg dazwischen, musste man dann drum rumlaufen. Das hat so ein bisschen gedauert, bis einige da so herausgefunden haben, wie sie das am besten machen. Ich kam ziemlich gut damit klar, habe mich nur einmal verlaufen in den 5 Tagen, ganz kurz, so ein kleines Stück. Andere haben sich jeden Tag verlaufen. Das war so eine Komponente bei dem Rennen, die ich ganz, ganz spannend fand eigentlich.
Aber es war ein Rennen. Es wurde gestartet und wurde eine Zeit gestoppt und dann...
Genau, es gab jeden Morgen Startschuss und es gab eine Zeitmessung, aber ich sag mal so, für mich war es ein Rennen, für so ein paar andere auch. Für ganz, ganz viele war es aber einfach ein Erlebnis. Die wollten da mal laufen, die wollten das schaffen. Das war eine Herausforderung für sie selbst und so ist jeder mit einer anderen, ich sag mal, Intention an dieses Rennen gegangen, an dieses Event gegangen. Ich habe mir vorher vorgestellt, wirklich so ausgemalt, dass ich da halt gegen so 3-4 Leute laufe, habe gehofft, dass ich vorne mitrennen kann, weil ich momentan recht fit bin, habe dann aber schnell gemerkt, dass das nicht so ist, dass ich ziemlich alleine vorne weglaufe. Also ich habe, um es kurz zu machen, ich habe das Ding gewonnen, jeden Tag, jede Etappe habe ich gewonnen und war eigentlich vom Tag 1 an dann einfach nur ein Kampf gegen mich selbst. Ich wollte jede Etappe so schnell laufen, wie ich es kann. Mir das natürlich über die 5 Tage vernünftig einteilen. Und habe dann aber schnell gemerkt, okay, die anderen gehen das ein bisschen gemütlicher an, haben andere Voraussetzungen, haben andere, ja, ich sag jetzt auch mal, Beweggründe, einfach an diesem Rennen oder an diesem Event teilzunehmen. Und das hat sich dann so über die Tage herauskristallisiert, weil man natürlich auch abends dann zusammensaß, am Lagerfeuer saß, beim Essen zusammensaß und auch darüber gesprochen hat, warum man denn jetzt da ist. Wie der Tag so lief, was man für Voraussetzungen hatte. Also die anderen haben beispielsweise unterwegs Fotos gemacht teilweise, angehalten, mal hier und da geguckt. Das habe ich halt nicht gemacht. Also ich bin halt so schnell wie möglich immer, habe ich versucht, vom Start ins Ziel zu kommen.
Dann warst du der Außenseiter sehr wahrscheinlich, ne?
Anfangs wurde ich immer so angeschaut wie so ein Alien. Wie kann man das nur in der Zeit schaffen? Und auch, warum machst du das? Ne? Also was bewegt dich? Aber die Leute haben schon verstanden, dass ich einfach Spaß daran habe. Also ich glaube auch, dass ich weniger gelitten habe als manch andere, die deutlich langsamer unterwegs waren, weil die waren halt viel länger unterwegs. Und ich sag immer, ja, es ist halt härter, wenn man dann so lange läuft teilweise. Also bei einer Etappe die längste, auch die schwierigste, so vom Untergrund, vom läuferischen und auch vom Navigieren, habe ich 5 Stunden gebraucht, glaube ich. Und die am langsamsten waren 13. Also die waren einfach an dem Tag 8 Stunden länger unterwegs als ich und das stelle ich mir ziemlich, ziemlich hart vor, weil ich konnte mich entspannen, ich konnte im Zelt liegen, ich konnte was essen, was trinken und die mussten da einfach so durch die Hitze rennen und deutlich länger als ich eben an dem Tag.
Aber vermutlich war es wie immer beim Laufen, dieses Thema einigt einen dann doch, oder? Mhm. Also ich denke, die Gruppe wird, ob schnell oder langsam, wird abends zusammengefunden haben. Du warst nicht so.
Doch, es war total die tolle Stimmung. Also ich habe auch mich immer, wenn ich dann ins Ziel kam, wurde weder beklatscht noch sonst irgendwas, weil es war ja niemand da. Es waren die paar Leute da, die eben die Zelte aufbauten, das Camp aufbauten immer für uns. Die meiste Stimmung, den meisten Applaus haben die abbekommen, die als letztes ins Ziel kamen, weil dann die meisten da waren. Und ich habe es dann auch gemacht. Also ich kam ins Ziel, habe was gegessen, eine Kleinigkeit, und dann habe ich mich wieder unter einen Zielbogen gesetzt, der immer aufgebaut wurde. Darunter war auch quasi so der einzige Schatten, den es im Camp gab. Und habe halt die Leute beklatscht, die so peu à peu dann ins Ziel kamen. Und man hat sich dann so über die Tage kennengelernt und wusste, okay, die Leute kommen immer in gleichen Abständen, sage ich jetzt mal, rein. Das hat sich relativ schnell gefunden, wer in welcher Reihenfolge einläuft. Und Stärken und Schwächen und warum man dabei ist, das hat sich dann so herauskristallisiert. Und ja, es war einfach dann echt toll zu sehen, dass auch Leute, die, wo man jetzt wirklich, wenn man die sehen würde, würde man denken, ja, ein bisschen mehr Sport würde dir ganz gut tun. So auf den ersten Blick, so ganz pauschal gesagt. Die schaffen dann aber solche Strecken und sind von sich selbst auch überrascht. Also die haben nicht nur mich überrascht und andere, sondern auch sich selbst, weil denen war nicht klar, ob sie das können oder nicht. Und mit diesem Bedenken überhaupt an den Start zu gehen, finde ich total bewundernswert. Also wenn ich an ein Rennen gehen würde und nicht weiß, ob ich es körperlich schaffe, das zu überstehen, glaube ich, hätte ich eine unruhige Nacht oder unruhige Nächte. Und ja, das hatten die. Also die wussten wirklich nicht, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht.
Ich meine, du bist ja jetzt Stadtmarathons gelaufen. Du hast schon die Alpen in mehreren Etappen überquert. Jetzt warst du zum ersten Mal bei einem Lauf-Etappen-Wettkampf in der Wüste. Was war da? Gab es da irgendwas, was unabhängig natürlich von der Umgebung und der Landschaft, was dann nochmal ein eigenes Laufgefühl einem vermittelt hat?
Ja, der Punkt des Navigierens, dass man ja wirklich selbst verantwortlich dafür ist, von A nach B zu kommen. Unterwegs gab es auch meist nur einen Verpflegungspunkt, vielleicht noch einen zusätzlichen Checkpoint, den man durchlaufen musste, wo es aber nichts gab. Also man war so ein bisschen auf sich allein gestellt. Ich in dem Fall ganz speziell, weil ich niemanden hatte, der mit mir gelaufen ist. Ich bin wirklich jede Etappe, ja, für mich allein vorne weggelaufen. Und das Ganze dann natürlich in der Umgebung, wo es keine Menschen gibt, wo es kaum menschliche Spuren gibt, wo man keinen Wegen folgt, weil da ist halt nichts. Man, ab und an ist man so einer kleinen Straße gefolgt, so einer Sandpiste, aber meist ist man einfach querfeld eingelaufen, hatte mal so Pfade, ausgetretene Pfade von den Tieren, die da leben, was natürlich auch noch so eine Komponente ist, wenn man dann irgendwo läuft und man sieht Leopardenspuren im Sand, denkst, okay, hier sind irgendwo Leoparden, ich sehe sie nicht, aber sie sehen garantiert mich. Es ist einfach so eine, ja, ich hatte jetzt keine Angst, aber man merkt, dass man wirklich irgendwo ist, auf sich allein gestellt im Prinzip, wo man eventuell gar nicht so recht hingehört, weil es war natürlich heiß und man hatte nicht so viel Wasser dabei. Also ich bin froh, dass ich immer meinen Weg gefunden habe. Also ich hätte jetzt keine Lust gehabt, da im Dunkeln, speziell abends, also hätte ich sehr, sehr viel länger gebraucht, mich zu verlaufen. Also es ist schon eine unwirkliche Natur dort.
Was waren die eindrücklichsten Erlebnisse bezogen auf die Natur oder die Flora und Fauna da?
Oh, das war so vielfältig, also ganz schwer zu sagen. Also die letzte Etappe war definitiv die schönste in meinen Augen, weil sie, ich sag jetzt mal, am bergigsten war, weil man wirklich tolle Felsformationen hatte. Auch so der Moment, als man bei der vierten Etappe, man lief so einen Berg hinauf und dann einen Berg wieder hinunter und plötzlich tat sich so ein weites Fluss, ich sag mal so ein Flussbett auf, was wirklich auch grün war. Also alles war vorher beige und grau und eben sandig und trocken und da wuchs nichts. Und dann kam man um die Ecke und alles war grün und man hatte Wasser und wilde Tiere, die natürlich dann das Wasser nutzen, um zu überleben. Das fand ich schon ganz cool, dass ja in dieser Natur, die sehr lebensfeindlich wirkt, dann doch sehr viel Leben herrscht, wenn man an die richtigen Orte kommt. Wir hatten auch am ersten Tag einen Biologen, der uns das so ein bisschen vorgestellt hat, die Ecke. Und der meinte, das wäre, was die Flora und Fauna, ich weiß nicht, ob beides, auf jeden Fall eine der Arten, Wüsten der Welt, die am artenreichsten überhaupt ist. Also schon ganz spannend. Und das hat man auf dem ersten Blick, sieht man das eben nicht. Mhm. Also da ist halt eigentlich nicht viel. Aber wenn man sich dann darauf einlässt und auch erkennt, da ist nicht nur Sand und das ist nicht nur alles grau in grau, dann ist es wirklich beeindruckend. Also es ist was ganz anderes als unsere Alpen und hat mir trotzdem sehr gut gefallen.
Was war das schlimmste Erlebnis der Tage?
Das schlimmste Erlebnis war, dass ich natürlich immer Sand in den Schuhen hatte. Das war logisch irgendwie und damit kam ich auch zurecht. Aber am vierten Tag musste man eben durch diesen eben erwähnten Fluss ein paar Mal hin und her. Also man musste den durchqueren. Und dann hat sich der Sand schön mit dem Wasser vermischt und hat so eine Paste ergeben, die die Haut von meinen Zehen gerieben hat, so langsam, bis ich dann irgendwann nur noch das rohe Fleisch an zwei Zehen hatte. Und wirklich einen Kilometer ungefähr vom Ziel so Schmerzen hatte, dass ich meine Schuhe ausziehe ausziehen musste, den Fuß irgendwie reinigen, mit dem Wasser, was ich noch in meinen Trinkflaschen hatte, bandagieren musste, Socken wieder an und dann irgendwie ins Ziel humpeln und dann den Nachmittag damit verbracht habe, im Sanitätszelt zu sitzen und die Füße geflickt zu bekommen. Also das war ein bisschen nervig.
Und natürlich muss jetzt die Frage kommen, was war der schönste Moment
der Reise?
Gab als du an die Redaktion gedacht hast.
Genau, als ich an dich ganz speziell gedacht habe, nein. Das ist schwierig, gab viele, viele, viele tolle Momente, tolle, schöne Momente. Ich fand's einfach nett, dass man in der Gruppe so zusammenwuchs, dass die Leute ja sehr positiv waren alle, obwohl sie alle harte Tage hatten. Jeder war irgendwie an seinem persönlichen Limit und trotzdem war es sehr, sehr unterhaltsam. Und das fand ich einfach gut, dass das von Tag zu Tag, die Leute wurden von Tag zu Tag müde, aber die Stimmung wurde eigentlich von Tag zu Tag besser. Das fand ich richtig gut.
Und würdest du jetzt sagen, oder würdest du es tatsächlich auch Fitness-Freizeitläuferinnen und Läufern empfehlen, an so etwas einmal mal teilzunehmen?
Ja, also vor dem Rennen hätte ich gesagt, nein, auf keinen Fall. Man muss schon sehr, sehr, sehr gut trainiert sein. Aber was ich jetzt da vor Ort gelernt habe, auch in den Gesprächen mit den anderen Läufern, war, ich glaube, es reicht, wenn man es schafft, einen Marathon zu finishen, egal in welcher Zeit, kann man auch sowas schaffen. Man braucht dann halt im Zweifel sehr lange und muss wirklich ein paar Mal über seinen eigenen Schatten springen und sich quälen. Aber die haben mich wirklich, wirklich überrascht, die Leute da. Paar Frauen, es gab so drei Frauen, die immer zusammenliefen, immer den Schluss des Feldes bildeten. Und ja, ich fand das super. Also die schaffen so gerade einen Marathon, schaffen es dann aber vor Ort mit dieser Natur, mit diesem Wunsch, mal sowas zu schaffen, 5 Tage hintereinander knapp 190 Kilometer zu laufen. Also das fand ich schon super. Und ich glaube, es gibt auch es gibt ganz unterschiedliche Beweggründe, da teilzunehmen. Ich habe es als Rennen gesehen, die anderen einfach als Abenteuer, als etwas, ja, was man einmal im Leben macht und einmal im Leben schaffen muss. Und ich glaube, die wären auch gar nicht traurig gewesen, wenn sie es gar nicht geschafft hätten. Also die haben sich gefreut sicherlich, dass sie es geschafft haben. Aber wären sie nach dem dritten Tag ausgeschieden, hätten sie, glaube ich, genauso ein eindrückliches Erlebnis gehabt, von denen sie lange, lange zehren können. Und Martin, möchtest du an sowas mal teilnehmen?
Ich bin zu alt für sowas.
Das stimmt.
Ich habe schon alles erlebt.
Das stimmt nicht.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein. Doch.
Das ist mal eine Story, oder? Könnt ihr euch vorstellen, mal sowas mitzumachen oder kommt das gar nicht in Frage? Ich bin da zwiegespalten. Sicher ein großes Abenteuer, aber natürlich auch gleichzeitig eine Herausforderung. Weiß ich nicht. Dass wir eine tolle neue Homepage haben, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Was aber auf jeden Fall gleich geblieben ist, ist die Adresse, unter der ihr da den Podcast findet. Also einfach runnersworld.de/podcast eingeben. Da findet ihr auch alle alten Folgen. Falls ihr die noch nicht gehört habt, dann hört auch da gerne nochmal rein. Ansonsten geht das Ganze natürlich auch bei iTunes oder bei Spotify. Und da findet ihr dann natürlich auch die nächste Folge, denn das war Folge 16. Das war's für heute. Aus die Maus. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.